Gelobt sei der Herr auch heute Abend. Und was für ein wunderbares Lied. Ich finde, das Lied, das wir gerade gesungen haben, das hat schon sehr viel vorab genommen von dem, was wir hier tun und was wir heute Abend machen wollen. Denn wir wollen unseren Heiland Jesus Christus ins Mittelpunkt unseres Lebens stellen. Darauf kommt es doch an. Und ich glaube, dass auch die meisten von Ihnen heute Abend hergekommen sind, weil sie genau diesen Wunsch haben. Weil sie wissen, dass sie ohne Jesus geistlich nicht vorankommen können. Weil ihr wisst, dass ihr ohne Gott kein Bestehen haben könnt. Und weil wir wissen, dass wir ohne Gott keine Ewigkeit haben können, kein geistliches Leben haben können. Und deshalb, glaube ich, nehmen wir so viele Möglichkeiten wahr, so viele Situationen nehmen wir wahr, an denen wir uns versammeln als Gemeinde, um unserem Herrn näher zu sein, um uns noch einmal mehr zu motivieren, um uns noch einmal mehr gut zuzusprechen, dass es sich auszahlt, auf dem Weg des Glaubens voranzuschreiten. Auch dann, wenn so manche Lebenssituation sehr traurig ist oder anstrengend und sehr schwer. Jedenfalls möge unser Herr Jesus heute Abend, der durch seinen Heiligen Geist hier gegenwärtig ist, uns Kraft geben und uns helfen und uns beflügeln. Möge er uns neue geistliche Kraft geben, und viel Freude. Viel Freude, denn das Leben ist mit dem Herrn lebenswert. Viel Freude, damit wir, wie bisher gehört haben, wir mit Motivation und Freude unseren Mitmenschen das Hilfsseil hinwerfen durch das Evangelium und ihnen die Möglichkeit geben, sich hinauszuziehen aus dem Sumpf und zum ewigen Leben kommen. Wir möchten jetzt in die Bibel hineinsehen und ein paar tröstende Worte bekommen, ein paar Worte der Motivation. Und gedanklich bin ich zunächst einmal in das Johannesevangelium hineingegangen. Und für diejenigen, die die Schrift kennen, die wissen, dass die Evangelien voll sind von den Taten unseres Heilands. Die Evangelien sind voll von unterschiedlichen Situationen. Manchmal sehen wir unseren Heiland, der sehr streng mit Menschen umgeht. Meistens waren das Menschen, die an seine Autorität gezweifelt haben. Es waren Menschen, die ihm nicht glauben wollten. Es waren Menschen, die einerseits gesagt haben, ja, ja, wir sind Gläubige, wir glauben Gott, wir folgen Gott nach, aber sie taten es nicht. Und dann waren wiederum andere Situationen, wo Menschen, die vielleicht alleine waren, wo Menschen, die vielleicht entmutigt und hoffnungslos waren, die sind vielleicht sogar mit gesenktem Haupt zum Jesus hingegangen und sie haben viel Gnade empfangen. Sie haben viel Freude empfangen. Und wenn wir, wie gesagt, kurz im Johannesevangelium bleiben, dann müssen wir nicht weit blättern von Anbeginn und wir finden eine wunderbare Situation, eine Situation, wo Jesus bei einer Hochzeit ist und es scheint so, dass den Menschen die Freude ausgegangen ist. Das ist hier die Lehre daraus. Sie hatten keine Freude mehr. Und Jesus hat ihnen damals und uns heute gesagt, die wahre Freude und die wahre Erfüllung, die nachhaltig ist, das ist alleine bei Gott und durch Jesus. Und wenn wir kurz weitergehen, kommen wir an in Kapitel 5 und wir haben dort eine Situation und über diese Situation möchte ich kurz verweilen. Da haben wir eine Situation, wo keine Spur von Freude ist. Ihr kennt diese Bibelstelle oder viele von Ihnen kennen diese Bibelstelle sehr gut. Ich möchte sie dennoch für uns alle kurz einmal laut vorlesen. Dazu ermutige ich euch auch, das Johannesevangelium Kapitel 5 auszuschlagen. Könnt ihr gerne auch eure Smartphones nehmen. Und hier lesen wir im Johannesevangelium Kapitel 5, beginnend mit dem ersten Vers. Danach war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, das heißt auf Hebräisch Bethesda, dort sind 5 Hallen, in denen lagen viele Kranke, Blinde, Lahme, Ausgezehrte. Sie warteten darauf, dass sich das Wasser bewegte, denn der Engel des Herrn fuhr von Zeit zu Zeit herab in den Teich und bewegte das Wasser. Wer nun zuerst hineinstieg, nachdem sich das Wasser bewegt hatte, der wurde gesund, an welcher Krankheit er auch litt. Es war aber dort ein Mensch, der lag 38 Jahre krank. Als Jesus den liegen sah und vernahm, dass er schon so lange gelegen hatte, spricht er zu ihm: Willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm: Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser sich bewegt. Wenn ich aber hinkomme, so steigt ein anderer vor mir hinein. Jesus spricht zu ihm: Steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Und sogleich wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett und ging hin. Amen. Wir haben hier eine Geschichte, die eigentlich sehr traurig beginnt, aber dann ein gutes Ende nimmt. So viel sei einmal vorab genommen. Wir haben hier eine entmutigte Person, die scheinbar ganz alleine ist. Wir haben hier einen Menschen, der möglicherweise ohne Aussicht war, obwohl er an einem Ort war, wo viele Wunder geschehen sind. Auch der Name Bethesda hat eine schöne Bedeutung. Das bedeutet Haus der Gnade oder Haus der Barmherzigkeit. Ja, an diesem Ort hatte Gott in der Vergangenheit sehr viel Gnade und sehr viel Barmherzigkeit ausgegossen. Und lasst mich sagen, nicht nur dort, sondern über die Jahrtausende hindurch bis in unsere heutige Zeit. Immer wieder ergießt Gott seine Gnade und seine Barmherzigkeit über die Menschen, die nach ihm suchen. Und trotzdem sehe ich hier einen entmutigten Menschen, denn obwohl er an einem Ort ist, wo alle gewusst haben, hier passieren Wunder, hier passiert das, was kein Mensch tun kann. Und daraus schließe ich, nachdem Jesus ihn fragt: Was willst du eigentlich, dass ich dir tue? Natürlich gesund werden. Man möchte meinen, die Frage ist überflüssig. Aber es war eine wichtige Frage und ich glaube, in den nächsten Augenblicken wird sie dann immer klarer. Es ist eine wichtige Frage für diesen Menschen gewesen, eine wichtige Frage auch für uns gewesen. Bevor ich dann zurückkomme in Vers 2, möchte ich kurz einen Sprung machen in, natürlich in derselben Geschichte bleiben, in Vers 13, in Vers 14. Denn hier wird der Schluss nahegelegt, dass der Mensch deshalb krank geworden ist, weil es irgendwann einmal in seinem Leben eine Sünde gegeben hat. Und Jesus musste ihn warnen und sagen: Gib Acht, damit es nicht schlimmer wird. Wir sehen also, dass die Folgen von Sünde durchaus gravierend sein können. Jetzt muss ich eine Sache natürlich vorab schicken. Nicht jede Krankheit hat mit Sünde zu tun. Ich denke, das ist aber ohnehin klar. Hier in dieser Geschichte aber scheint die Krankheit spirituellen Ursprungs zu sein. Also irgendein Beziehungsbruch des Menschen zu Gott. Und deshalb möchte ich heute Abend meinen Fokus auf die Geistlichkeit setzen, aus dieser Geschichte heraus, auf geistliche Krankheiten. Und dieses Bild, das wir hier haben von diesen Menschen in Bethesda, drückt es, glaube ich, sehr stark aus, wenn wir uns vorstellen, wie dieser Mensch ist und wenn wir uns dann vorstellen, wie so manche spirituelle Krankheiten sein können. Jetzt zurück zu dem zweiten Vers. Wir lesen hier, dass dort sehr viele Menschen krank waren. Manche von ihnen waren blind, manche von ihnen waren lahm und manche von ihnen waren ausgezehrt. Und sicherlich gab es andere, die andere Krankheiten hatten. Die Krankheit der Blindheit und vor allem der spirituellen Blindheit ist eigentlich eine schlimme Krankheit. Und lasst uns dazu uns einige Situationen überlegen oder anschauen. Zunächst einmal können wir uns sehr gut ausmalen, was es bedeutet, blind zu sein oder die Augen betrübt zu haben, um nicht sehen zu können. Da kann man ja nicht sich fortbewegen, da kann man ja nicht richtige Entscheidungen treffen, wenn man an der Kreuzung steht, kann ich jetzt rübergehen? Ist es wirklich frei? Ist es ungefährlich? Die Ampel signalisiert, dass ich hinübergehen soll, aber was ist, wenn ein Auto vorbeiflitzt? Fragen über Fragen, Ungewissheit über Ungewissheit. Denn so verhält es sich, wenn diese spirituelle Krankheit vom Menschen Besitz nimmt. Man kann in den geistlichen Dingen und im Glaubensleben nicht mehr gewiss sagen, dass man auf dem rechten Weg sich befindet. Und vielleicht passend dazu habe ich eine Geschichte aus dem Alten Testament, aus 2 Könige, Kapitel 6. Und hier haben wir auch eine Begebenheit, wo Menschen mit Blindheit geschlagen wurden und sie sind dann plötzlich in eine Situation gekommen, wo sie überhaupt nicht hinkommen wollten. Und darauf wollte ich eigentlich hinaus. Wenn jemand nicht Acht gibt und wenn jemand in der Beziehung mit dem Heiland abkühlt und diese nicht mehr aufrechterhält, dann kann man durchaus spirituell blind sein und plötzlich an Orte ankommen, die lebensgefährlich für uns sind. Erlaubt mir, diese paar Verse aus 2 Könige 6 zu lesen. Ich finde, sie sind viel aussagekräftiger, wenn ich sie vorlese, als wenn ich es mit eigenen Worten wiedergebe. Vers 1. Vers 8. Und der König von Aram führte Krieg mit Israel und beriet sich mit seinen Obersten und sprach: Wir wollen da und da einen Hinterhalt legen. Aber der Mann Gottes sandte zum König von Israel und ließ ihm sagen: Hüte dich, dass du dich nicht an diesem Ort vorüberziehst, denn die Aramäer lauern dort. So sandte denn der König von Israel hin an den Ort, den ihm der Mann Gottes gesagt und von dem ihn gewarnt hatte, und war dort auf der Hut und tat das nicht nur einmal oder zweimal. Da wurde das Herz des Königs von Aram voller Unmut darüber, und er rief seine Obersten und sprach zu ihnen: Wollt ihr mir denn nicht sagen, wer von den unseren es mit dem König von Israel hält? Da sprach einer seiner Obersten: Nicht doch, mein Herr und König, sondern Elisa, der Prophet in Israel, sagt alles dem König von Israel, auch wenn du in der Kammer redest, wo dein Lager ist. Er sprach: So geh hin und seht, wo er ist, damit ich ihn sende und ihn holen lasse. Und sie sagten es ihm an und sprachen: Siehe, der ist in Dothan. Da sandte er hin Rosse und Wagen und ein großes Heer. Und als sie bei Nacht hinkamen, umstellten sie die Stadt. Und der Diener des Mannes Gottes stand früh auf und trat heraus, und siehe, da lag ein Heer um die Stadt mit Rossen und Wagen. Da sprach sein Diener zu ihm: O weh, mein Herr, was wollen wir tun? Er sprach: Fürchte dich nicht, denn derer sind mehr, die bei uns sind, als derer, die bei ihnen sind. Und Elisa betete und sprach: Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehe. Da öffnete der Herr dem Diener die Augen, und er sah, und siehe, da war der Berg voll von feuriger Rosse und Wagen um Elia her. Und als die Aramäer zu ihm herabkamen, betete Elisa und sprach: Herr, schlag dieses Volk mit Blindheit. Und er schlug sie mit Blindheit nach dem Wort Elisas. Und Elisa sprach zu ihnen: Dies ist nicht der Weg und nicht die Stadt. Folgt mir nach, ich will euch führen zu dem Mann, den ihr sucht. Und er führte sie nach Samaria. Und als sie nach Samaria kamen, sprach Elisa: Herr, öffne diesen die Augen, dass sie sehen. Und der Herr öffnete ihnen die Augen, und sie sahen, und siehe, da waren sie mitten in Samaria. Und als der König von Israel sie sah, sprach er zu Elisa: Mein Vater, was soll ich sie denn töten? Und um die Geschichte abzukürzen, nein, er hatte sie nicht getötet, er hat ihnen Barmherzigkeit gezeigt und hat sie wieder ziehen lassen. Ich finde, dass das eine sehr passende Geschichte jetzt für uns war, auch wenn sie etwas länger war und vielleicht etwas anstrengender war zum Verfolgen. So ist das eine passende Geschichte von dem, was passieren kann, wenn man mit geistlicher Blindheit geschlagen ist. Man nimmt sich einerseits Pläne, die ohne Gott gemacht werden, Pläne, die nicht im Einklang mit dem Willen Gottes stehen, und dann zieht man auf einem falschen Weg. Und man wird mit Blindheit geschlagen und plötzlich steht man in einer Situation, die lebensbedrohlich ist. Nun, wären die Menschen damals ungehorsam gewesen und hätten sie nicht auf Gottes Wort gehört, hätten sie getötet. Aber das haben sie nicht getan. Gott war ihnen gnädig. Gott ist uns auch viele Male gnädig und obwohl wir blind sind, errettet er uns aus so vielen falschen Situationen. Aber nicht nur die waren geistlich blind. Ich frage mich so viele Male, wenn ich mir vorstelle, wie das Volk Israel durch die Wüste gewandert sind. Sie haben Gottes Wunder gesehen und trotzdem waren sie blind. Sie haben die Wolkensäule gesehen, sie haben die Feuersäule gesehen. Sie haben gesehen, wie Gott ihnen Wasser und Nahrung gegeben hat. Und sie waren trotzdem blind, als nur kleiner Widerstand in ihr Leben aufgekommen ist. Haben sie gemurrt, sie waren unzufrieden, sie wollten zurückkehren, sie wollten aufgeben. Anscheinend waren sie blind gegenüber der Macht und der Größe des Herrn. Und wisst ihr was? Nicht nur die waren damals blind, auch wir sind manchmal blind. Die Juden, die gesehen haben, dass Jesus diesen Menschen gesund gemacht hat, auch sie waren blind. Auch sie haben sich mit Jesus angelegt. Auch sie haben behauptet, an Gott festzuhalten. Aber sie haben Jesus verurteilt, weil er an Sabbat ein Wunder getan hat. Obwohl sie der Meinung waren, dass sie gute Bibellehrer waren, waren sie es nicht. Denn ich frage mich, warum haben sie die Stelle überlesen, wo Mose ihnen beigebracht hat, wenn jemand Hilfe braucht, dann hilf ihm. Wenn jemand was verloren hat, dann trag es ihm zurück. Wenn jemand Hilfe braucht, weil sein Esel zusammengebrochen ist, dann hilf ihm. Da steht nicht, hilf ihm, aber nur nicht am Sabbat. Hilf ihm zu jeder Zeit. Aber sie waren skrupellos gegenüber Jesus und sie wollten ihn viel lieber tot sehen. Und sie nahmen sich vor, ihn zu töten, weil sie ihn nicht ertragen konnten, weil sie spirituell blind waren. Seht ihr, wohin diese spirituelle Blindheit uns führen kann? Dass wir sogar böse meinen mit denen, die es gut mit uns meinen. Dass wir Gott ablehnen und Jesus in unserem Leben lieber tot sehen, als auf ihn zu sehen. Obwohl Jesus in den folgenden Versen von seiner Vollmacht erzählt, von der Vollmacht, die er in Gott hat, weil er in Gott ist, weil er in Gott handelt. Aber sie wollten es nicht sehen. Sie wollten es einfach nicht sehen. Sie haben sich an ihm angestoßen, weil sie spirituell blind waren. Und das haben sie nicht einmal anerkannt. Aber außer den Blinden gab es dort auch Lahme. Und ich denke, wenn wir das auf die spirituelle Krankheit umlegen, dann sage ich, es ist so traurig, spirituell wie eine lahme Person zu sein. Also wie eine Person, die selber nicht gehen kann. Vielleicht sind nur die Beine lahm, was natürlich auch schon eine Tragödie ist. Vielleicht ist der ganze Körper lahm, dann ist man erst recht auf die Hilfe von anderen Menschen angewiesen. Ist es nicht traurig, geistlich lahm zu sein, sodass man sich selber nicht helfen kann, mit den notwendigsten Dingen, ganz davon zu schweigen, anderen helfen kann? Es gibt manche Menschen, die in ihrem Glaubensleben sich nicht weiterentwickeln und ja, Kleinkinder bleiben, also unbeholfen bleiben, so wie Säuglinge, die nur da liegen und darauf warten, dass sie gefüttert werden und darauf warten, dass sie getragen werden, dass sie gewickelt werden. Ähnlich wie Lahme. Und auch darüber haben wir ein Wort in Hebräer 5. Ein Wort, das sich richtet an Menschen, die behaupten, Lehrer zu sein oder die schon lange hätten Lehrer sein sollen, aber nur mit der Säuglingsmilch auskommen. Sprich, noch nicht einmal die Grundlagen des Glaubens begriffen haben und diese umsetzen. Sie können sich spirituell nicht einmal selber helfen, geschweige denn anderen helfen, weil sie nicht erkennen, dass sie lahm sind, weil sie nicht erkennen, dass sie ohne dem Wort Gottes, ohne der Gemeinschaft im Gebet mit Gott, ohne dem geistlichen Wachstum in einer Gemeinde nicht voranschreiten können. Und sie sind blind und lahm. Und manche von denen sind ausgezehrt. Ich glaube, das ist ein so schreckliches Bild. Ich glaube, Sie alle kennen Bilder von Menschen aus sehr armen Regionen, die ausgezehrt sind. Also Menschen, die halb verhungert sind, Menschen, die abgemagert sind, Menschen, die erschöpft sind, Menschen, die entkräftet sind. Die leben dahin und wenn sie etwas zu essen bekommen, dann überleben sie noch weitere Stunden. Aber der Anblick, der ist so traurig. Jetzt stellt euch vor, dass jemand spirituell ausgezehrt ist. Es mag vielleicht viele Gründe geben, warum jemand spirituell ausgezehrt ist, aber es ist ein scheußlicher Anblick. Wenn man imstande sein müsste, für andere Kraft zu sein, wenn man imstande sein müsste, anderen ein Wort des Trostes zu geben, aber man schafft es nicht, weil man ist ja selber ausgezehrt, man hat ja selber keine Kraft, weil man spirituell nicht zur rechten Zeit die notwendige Nahrung zu sich genommen hat, um stark zu sein. Wie gesagt, es mag vielleicht viele Gründe haben, warum Menschen in der heutigen Zeit spirituell auszehren. Vielleicht sind manche von denen solche, die sich zu viel zumuten, sprich zu viele Dinge tun und dann nicht zur rechten Zeit sich ernähren mit den geistlichen Dingen, mit der Gemeinschaft mit dem Herrn, mit dem Wort Gottes, damit sie bei Kräften bleiben. Andere von ihnen sind vielleicht unachtsam und vergessen vielleicht mit der Zeit, vielleicht jeden Tag ein bisschen mehr, dass sie geistliche Nahrung brauchen. Und obwohl wir äußerlich gut genährt sind, verkrümmt unser Geist und wir sind so wie ein ausgezehrter Mensch, der kraftlos ist. Und wenn es dann heißt, liebe Geschwister, da gibt es jemanden, der unsere Hilfe braucht im Gebet. Ja, was sollen wir da mit Kraft beten und mit Überzeugung beten und mit Hoffnung beten, wenn wir selber ausgezehrt sind, wenn wir selber keine Kraft haben? Das waren jetzt ein paar Kategorien von Krankheiten, die wir auch heute antreffen. Ich möchte jetzt kurz darauf zurückkommen, als Jesus diesen Menschen gefragt hat, was möchtest du, dass ich dir tue? Auch wenn der Mensch zuerst einmal gesagt hat, wie es jetzt seine Situation ist, er hat mit anderen Worten bekannt, alleine schaffe ich es nicht. Das ist der erste notwendige Schritt, den wir tun müssen, wenn wir feststellen, dass es unserem geistlichen Leben nicht so rund geht. Wir müssen zunächst einmal uns selber eingestehen und vor Gott bekennen, dass wir seine Hilfe brauchen. Wir müssen Gott bekennen, dass wir vielleicht blind sind und die Wahrheiten nicht mehr deutlich sehen. Wir müssen vielleicht Gott bekennen, dass wir lahm sind und nicht mehr die Werke tun können, zu denen wir berufen sind. Und vielleicht müssen wir Gott bekennen, dass wir ausgezehrt sind und nicht mehr in der Kraft für sein Werk handeln können, zu dem wir berufen sind. Aber es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung, denn wir haben einen mächtigen Herrn. Wir haben einen mächtigen Jesus, der für uns eintritt. Und das Wunderbare ist, sobald dieser Mensch bekannt hat und sich nach Jesus Hand ausgestreckt hat, dann ging alles sehr schnell. Dann wurde er gesund, dann konnte er aufstehen, obwohl seine Muskeln sicherlich geschwächt waren. Wenn einer, der 38 Jahre herumliegt, der hat ja keine Muskulatur. Aber Jesus hat es möglich gemacht. Wie? Er kann es, weil er ist der Herr. Und er kann auch spirituell bewirken, dass wenn wir heute so schwach sind, dass wenn wir zu ihm kommen und sagen, Herr, bewirke meinem Leben ein Wunder, dann wird es morgen anders sein. Das weiß ich. Denn wir haben einen mächtigen Herrn, der sich uns annimmt. Und er möchte, dass allen Menschen geholfen wird, der für seine Kinder da ist, der seine Kinder segnet und ihnen Kraft gibt. Nun, meine Lieben, wo auch immer wir uns befinden, also vielleicht mit einer spirituellen Krankheit zu kämpfen haben, dann lasst uns praktische Schritte daran setzen, um wieder gesund zu werden. Und der Herr möge uns helfen und seinen Namen in uns verherrlichen, denn nur wenn wir spirituell gesund sind, können wir seines Namens gerecht werden, können wir seiner Berufung gerecht werden und ihn verherrlichen. Amen.